Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke sehr für die Einladung hier in Ihre Runde. Vielen Dank auch für die freundliche Vorstellung. Ich bin ja gestern schon gekommen und freue mich auch deswegen darauf, weil ich finde, hier ist so eine kreative Atmosphäre, so eine gespannte. Was haben alle mit einzubringen? Was sind Themen, die auch brennend sind, die Ihnen auf der Seele liegen? Es ist eine ganz schöne Atmosphäre, wenn man hier ankommt, auch ich als Deutsche, und erfährt, welche Diskussionskultur hier bei Ihnen ist. Von daher freue ich mich auch. Bitte? Ich erlebe die so, das ist meine Außenperspektive. Deswegen traue ich mich auch zu dem Thema Verletzlichkeit wagen. Wie viel Heterogenität verträgt, braucht, liebt die Kirche. Gestern Abend haben wir schon mal darüber gesprochen und in den Medien wird der Hype ja immer größer. Führt die wachsende... Mein Handy ist es nicht, ich habe geguckt, das ist ausgeschaltet.
Vielleicht sind es die...
Führt die wachsende Zahl an Flüchtlingen dazu, dass sich Frauen mitten in Europa nicht mehr frei auf öffentlichen Plätzen bewegen können? Diese Frage wird seit der Silvesternacht europaweit heftig diskutiert. Die Hintergründe der Ereignisse sind noch immer völlig unklar. Aber ein Punkt wird gerade auch bei der Heftigkeit der Debatten sehr deutlich. Solange Vielfalt schön bunt ist, ist es leicht, sich dafür auszusprechen. Schwierig wird es jedoch, wenn man sich von der Heterogenität, die andere Menschen, andere Kulturen, andere Religionen verkörpern, in der eigenen Verwundbarkeit angetastet fühlt. Man befürchtet, dass die andere Religion die eigene marginalisiert, dass die andere Kultur die eigene zerstört, zersetzt, dass das andere Geschlechterverständnis die eigene sexuelle Selbstbestimmung gefährdet. Der wunde Punkt in den Debatten um Vielfalt ist die Verwundbarkeit. Gestern erst hat der slowakische Ministerpräsident Fico nochmals betont, die Slowakei nimmt keine muslimischen Flüchtlinge auf. Wir wollen nicht, dass hier etwas Ähnliches wie in Köln passiert. Da sehen Sie, wie Verwundbarkeit als politische Strategie verwendet wird. In seiner Position kann er sich bestätigt fühlen von einem ungarischen Bischof, der den Ausschluss muslimischer Flüchtlinge mit der Bewahrung christlicher Werte begründet, weil er verhindern will, dass christliche Werte verletzt werden, setzt er lieber muslimische Flüchtlinge akuter Lebensgefahr aus. Ist das christlich? Die Flüchtlingsproblematik zeigt, wie notwendig das Ringen um und mit der Vielfalt ist. Wie hältst du es mit der Heterogenität? Das ist eine Gretchenfrage der Gegenwart. Denn Migration ist ein Zeichen unserer Zeit, dass die Heterogenität, die natürlich immer schon vorhanden ist, aber nochmals ganz erheblich potenziert. Auch die Kirche muss sich damit auseinandersetzen, weil es ein Zeichen unserer Zeit ist. Ich gehe der Gretchenfrage in drei Punkten nach, die Sie auf dem Handout mitvollziehen können, wenn Sie möchten. Mein erster Punkt: Kirche im Format des Antimodernismus, Homogenisierungsdruck und die Utopie der Unverwundbarkeit. Im 19. Jahrhundert setzte die katholische Kirche in weiten Bereichen nicht auf Heterogenität, sondern ganz klar auf Homogenität. Homogenität denkt im Singular. Michel de Certeau, ein Schüler der Nouvelle Théologie, geboren 1925, gestorben 1986, beschreibt dies folgendermaßen. Einst stellte eine Kirche einen Boden bereit, das heißt ein fest umrissenes Terrain, innerhalb dessen man die soziale und kulturelle Garantie hatte, dass man auf dem Acker der Wahrheit wohnte. Zitat Ende. Der Acker der Wahrheit ist eine Metapher für Homogenität. Interessant ist auch, Religion sichert das Soziale und Kulturelle ab. Das wäre auch nochmal eigens zu überlegen, was das bedeutet. Um Heterogenes abzuwehren, erhöhte die Kirchenleitung den Homogenisierungsdruck. Dies fand seinen Höhepunkt 1910 im Antimodernismus-Eid. Die Antwort auf die Frage, wie viel Heterogenität die Kirche verträgt, war einfach: so wenig wie möglich. Wer sich dem Homogenisierungsdruck nicht beugte, wurde ausgegrenzt. Hier zeigt sich eine Tendenz strikt homogener Systeme. Sie reagieren mit Ausschließung, mit Exklusion. Um die eigene Institution, die Kirche oder auch eine andere Institution, vor Verwundungen zu schützen, verwundet man andere. Ich glaube, dass dieser Mechanismus auch zum Beispiel bei der Frage nach sexuellem Missbrauch und wie Kirchenleitungen damit umgegangen sind, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das ging ja nicht darum, die zu verletzen, sondern primär war, die eigene Institution, die Kirche, zu schützen vor Verwundung, zum Beispiel durch die Medien. Im 20. Jahrhundert wurden Vertreter der Nouvelle Theologie, eine der, wie ich finde, innovativsten Strömungen des 20. Jahrhunderts in der Theologie, mit Lehr- und Schreibverbot belegt. Marie-Dominique Chenu, Yves Congar. Die Beschränkung von Pluralität funktioniert über Ausschließungen. Was tolerieren wir nicht? Was halten wir außen vor? Wo setzen wir Grenzen und lassen Menschen nicht rein? Ausschließungen sind Machtstrategien. Sie sind immer prekär. Denn die Homogenisierung, die der Antimodernismus betrieb, machte die Kirche zu einer Art Hochsicherheitstrakt. Seine Mauern und Tore, Waffen und Wächter reduzieren die Kommunikation zwischen innen und außen strikt. Man bewegte sich theologisch ausschließlich in Fragen, deren Antwort man eigentlich schon kannte. Die Theologie war wohlbehütet und, das ist der Vorteil eines solchen Systems, relativ unverwundbar, denn sie unterband alle Einflüsse von außen. Das hatte aber zur Folge, dass die Kirche auch ihren Einfluss nach außen, also in gesellschaftliche, kulturelle, politische, wissenschaftliche Kontexte hinein, verlor. In der Wissenschaft leiden wir heute noch sehr darunter. Zudem drang die wachsende Heterogenität durch Risse und Brüche beharrlich in das Innere der Kirche ein. Die Heterogenität ist gar nicht nur draußen, sie ist immer auch schon drin. Sie war eine Realität, die sich nicht länger verschweigen ließ. Keine Institution ist unverwundbar, auch die Kirche nicht. Selbst wenn man noch höhere Mauern und noch dichtere Grenzen und noch schärfere Waffen installiert, so kann gerade das, gerade diese Sicherungsmaßnahmen, den Zusammenbruch des Systems hervorrufen. Unverwundbarkeit ist keine Realität, die man erzeugen könnte, sondern eine gefährliche Utopie. Um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, so ein schön praktisches, der Absturz der German Wings, der gezielte Absturz, da waren es ja gerade die Sicherungsmaßnahmen, die verhindert haben, dass man das Ganze hätte verhindern können. Der zweite Pilot ist einfach durch die Sicherungsmaßnahmen nicht reingekommen, die Tür war dicht. Der wunde Punkt in der Vielfaltsproblematik ist die Verwundbarkeit, und zwar, das ist besonders wichtig, die eigene Verwundbarkeit. Denn sie birgt ein Gewaltpotenzial, dem man nicht gerne in die Augen schaut. Da meine ich auch mich selber mit. Auch in den heutigen Migrationsdebatten gilt: Verwundbarkeit übt eine unerhörte Macht aus. Weil man verwundbar ist, will man sich schützen und ruft nach Sicherungsstrategien. Dabei gerät man leicht in die Versuchung, das anzuwenden, was ich Herodes-Strategie nenne. Sie kennen das, ist aus den Weihnachtsgeschichten. Um selbst nicht verwundet zu werden, verwundet man andere. Herodes, der zum Schutz der eigenen Macht, des eigenen Ansehens, der finanziellen Ressourcen bereit ist, Jesus zu töten oder auch die Kinder aus Bethlehem. Man sichert sich ab, indem man Gewalt zulässt, beauftragt oder selbst ausübt. Heterogenität mag vielerorts akzeptiert sein, aber sie wird dort prekär, wo man befürchten muss, selbst verwundet zu werden und deswegen ganz auf Sicherheit setzt. In der Vielfaltsproblematik hat man es mit einem prekären Spannungsverhältnis zu tun. Ich möchte das benennen mit verwundbar oder abgesichert. Und unsere Vorstellung ist alltäglich, dass das quasi wie eine Waage funktioniert. Also entweder ich bin ganz verwundbar oder ich bin abgesichert. Oder die Waage bewegt sich so in diese Richtung. Es ist aber immer so, dass entweder verwundbar oder abgesichert. Ich will gleich versuchen, dazu eine Alternative zu erschließen. Denn Verletzlichkeit hat eine andere Art von Sicherheit, die sie eröffnet. Aber dieses Spannungsverhältnis, das haben wir auch eben in der Geschichte von Jericho gesehen, das ist ein Spannungsverhältnis, das höchst prekär ist. Sich selbst, die eigene Kultur und die Religion schützen zu wollen, ist legitim. Ja, sogar lebensnotwendig. Natürlich müssen wir uns schützen. Gehen Sie mal auf eine Straße ohne Schutz, dann ist das Experiment schnell vorbei. Aber man muss das Gewaltpotenzial beachten, das der Selbstschutz freisetzt. Selbstschutz allein schützt das christliche Abendland nicht. Wir brauchen das, wofür das Weihnachtsfest steht. Maria, Josef, die Sterndeuter, sie riskieren ihre eigene Verwundbarkeit und wagen Hingabe, um das Leben eines neugeborenen Kindes zu schützen. Deswegen mein zweiter Punkt, auf Erkundung gehen, Heterogenität wagen. Die Inkarnationstheologie des Zweiten Vatikanischen Konzils. Im Format des Antimodernismus setzt die Kirche auf Homogenität. Aber all ihre Ausschließungen konnten nicht verhindern, dass in ihrem eigenen Innersten Heterogenes sichtbar wurde und sich zu Wort meldete. Das könnte man zum Beispiel auch am Thema Homosexualität deutlich machen. Ja? Es ist etwas, was man eigentlich ausgrenzt und dann stellt man fest, es ist im eigenen Inneren. Ja. Gerade das, was theologisch vor dem Konzil heterogen war, die Namen, die ich eben genannt habe, Yves Congaré, Dominique Chenu, das waren treibende Kräfte, die entscheidende Wende des Zweiten Vatikanischen Konzils vollzog. Und das muss man auch sagen, durch viele Konflikte, Auseinandersetzungen, ja auch durch Verwundungen hindurch, etablierte das Konzil einen neuen Umgang mit Heterogenität. Und was wir vielleicht auch von dem Konzil lernen können, ist eine Art Kultur des Konflikts. Wie geht man mit diesen Differenzen um, die ja da sind, mit Positionen, die nicht zunächst mal nicht vereinbar erscheinen? Wie redet man miteinander? Redet man überhaupt miteinander? Also was bedeutet da eine Kultur des Konflikts? Das Konzil setzt nicht mehr strikt auf Homogenität und Ausschließung, sondern es öffnet sich für Heterogenes und ermöglicht Inklusion. So kann es erstmals das wertschätzen, was, so sagt es Nostra Aetate, in anderen Religionen wahr und heilig ist. Man braucht Vielfalt und beginnt sie sogar zu lieben. Die Anerkennung der Religionsfreiheit ist Frucht dieser Veränderung im Umgang mit Heterogenität. Und Religionsfreiheit, irgendwie heute habe ich immer so das Gefühl, es ist was immer schon christlich ist, ne, Religionsfreiheit. Aber es ist ja eine Errungenschaft des Konzils, das vor 50 Jahren abgeschlossen worden ist. Das ist noch nicht so lange. Ne? Die Begründung für die neue Option für Vielfalt, für Heterogenität, erfolgt nicht mit Rückblick auf die Schöpfungsgeschichte, sondern, die kommt ja auch vor, aber an dieser Stelle erfolgt sie christologisch. Das ist sehr interessant. Und zwar mit der Inkarnation. Ein christologischer Kernsatz des Konzils lautet: Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Fleischwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Gaudium et Spes 22. Mit jedem Menschen, nicht nur mit den Christlichen. Gott verbindet, ja Gott vereinigt sich mit allen Menschen, so heterogen sie sind. Seine eigene Menschwerdung setzt ein klares Zeichen der Humanität, der Zuwendung zum Menschen, zu unseren Nächsten. Weil Gott Mensch geworden ist, ist es Aufgabe der Kirche, sich in den Widersprüchen, Konflikten und Umbrüchen der Gegenwart zu verorten und hier für Humanität einzustehen. Inkarnation ist nicht nur eine Sache Gottes, sondern auch der Kirche. Sie geschieht, indem die Kirche die Zeichen der Zeit wahrnimmt, im Licht des Evangeliums erforscht und ihr pastorales Handeln entsprechend erneuert. Und ich glaube, das muss an vielen Stellen auch tatsächlich an den gesellschaftlichen Konfliktlinien entlang passieren. Denn Zeichen der Zeit, das hört sich so harmlos an, aber Zeichen der Zeit, also das, wenn man fragt, was sind Zeichen der Zeit, worin man sie am leichtesten erkennen kann, das ist daran, dass man guckt, wo sind die größten Konflikte. Konflikte in der Gesellschaft sind markieren, sind Marker für die Zeichen der Zeit. Migration, sexueller Missbrauch und Prävention, Geschlechterrollen, alles das, was im Moment diskutiert wird. In der Gegenwart auf Erkundung gehen und sich dem Wagnis der Heterogenität aussetzen, dazu fordert die Inkarnationstheologie des Konzils auf. Und das ist wahrlich eine Herausforderung. Die bekannteste Metapher des Konzils sind seine weit geöffneten Fenster. Aber Öffnungen sind immer auch prekär. Man weiß nicht, was von draußen reinkommen wird. Öffnungen, die Heterogenes zulassen, sind ein Wagnis. Denn während homogene Diskurse relativ unverwundbar erscheinen, macht sich eine Kirche, die sich in der widersprüchlichen, von Verwundungen gezeichneten Gegenwart verortet, angreifbar. Dorothee Sölle hat vom Fenster der Verwundbarkeit gesprochen. So geschieht mit und nach dem Konzil etwas Signifikantes. Im Zeichen heterogener Gegenwart wird der Glaube aus den Feldern der Gewissheit in Ungewissheit geführt. Aus einer Position unhinterfragter Stärke in Glaubensschwachheit. Aus der Utopie der Unverwundbarkeit ins Wagnis der Verletzlichkeit. Diesen Prozess hat Michel de Certeau in aller Konsequenz analysiert. Wenn Sie husten, muss ich einen Schluck Wasser trinken. Certeau. Eines seiner Bücher trägt den treffenden Titel Glaubensschwachheit. Ja, ist das was Schwächliches? Tatsächlich macht die Kirche heute die Erfahrung, dass andere auf etwas im eigenen Glauben verweisen, was man selbst noch nicht sagen kann. Also zum Beispiel gehen Sie mal wirklich in den muslimisch-christlichen Dialog hinein. Das ist schon eine echte Herausforderung. Es führt, sagt Certeau, zu einer Verletzung. Zitat: So wird auf tausenderlei Weisen das Aussagbare unablässig von etwas Unsagbarem verletzt. Im Französischen heißt es blessé, also man trägt Blessuren davon. Man ist von etwas Fremdem gezeichnet. Die Zeichen der Zeit führen in eine Situation verletzlicher Glaubensschwachheit, so nennt das Certeau. Im Religionsunterricht, wenn Sie dort tätig sind, ist diese Verletzlichkeit überall dort zu spüren, wo Schülerinnen und Schüler Fragen stellen, die mit dem Katechismus allein nicht zu beantworten sind. Es gibt ein Mehr, das in der Frage liegt, in der die Antwort aber nicht völlig gesagt werden kann. Bei Certeau kann man lernen, dass diese Erfahrung keine persönliche Unfähigkeit ist, sondern eine signifikante Erfahrung unserer Gegenwart. Heute zeigt sich Migration als Zeichen der Zeit, wo man es mit Verwundungen und Verwundbarkeiten an allen Ecken und Enden zu tun bekommt. Die Debatten darum, was ist denn jetzt muslimisch, wie gewaltsam ist der Islam, das sind ja äußerst prekäre Fragen. Eine Theologie im Zeichen der Gegenwart kann hier nicht außen vor bleiben und sich auf jene Felder des Wissens zurückziehen, wo sie der Wahrheit immer schon gewiss war. Sie kann nicht mehr auf dem Acker der Wahrheit wohnen. Sie geht in Diskursfelder der Ungewissheit, wo sich drängende Fragen stellen, aber noch keine bewährten Antworten gefunden sind. Dieser Weg im Zeichen der Zeit ist prekär, aber zugleich auch unausweichlich. Zum Beispiel, wenn Sie in Ihrer Gemeinde, in der Pfarre, muslimische Flüchtlinge aufgenommen haben, stehen Sie an Weihnachten vor die Frage, wie Sie Weihnachten feiern wollen. Religionsverbindend? Und wie geht das überhaupt? Da sind wir ja noch nicht so erfahren bei der Frage, wie geht das religionsverbindend, ein christliches Weihnachtsfest zu feiern? Oder machen wir es exklusiv und sagen, damit haben die Flüchtlinge nichts zu tun? Was geschieht mit dem Glauben, wenn man sich der Verletzlichkeit aussetzt, wenn man sie wagt? Ist es eigentlich etwas Schlechtes, Schwäche zu zeigen? Da fällt mir sofort das paulinische Bibelwort 2 Korinther 12, 9 ein, wo Gott zu Paulus sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war so der zweite zentrale Satz in der Wendezeit im Herbst 89 in Deutschland. Diese Aussage Gottes, diese Zusage Gottes an Paulus ist die Antwort auf eine Verletzung, den berühmten Stachel im Fleisch. Mir fällt hier alles Mögliche runter. Die Stärke aus der Glaubensschwachheit heraus kann man nicht produzieren, nicht herstellen. Aber, so sagt es Paulus, der es entdeckt hat, man kann sie als Gnade empfangen. Schwäche zu zeigen und verletzlich zu sein, kann eine Stärke freisetzen. Verletzlichkeit bedeutet ja auch, dass man offen ist, nicht durch Mauern und Stacheldraht abgegrenzt, sondern berührbar, bereit zum Austausch, zur Kommunikation. Öffnung und Verletzung zugleich nennt dies Sertu. Eine Schwäche für jemanden haben. Das sagt man im Deutschen, wenn man eine besondere Zuneigung zu jemandem hat. Oder mehr noch, wenn man einen Menschen liebt. Liebe und Verletzlichkeit gehören zusammen. Nirgendwo macht man sich so verletzlich wie in der Liebe. Wenn man liebt, baut man Barrieren ab. Man öffnet sich. Und steht letztlich, so sagt es auch die Mystik immer wieder, letztlich steht man nackt da. Verletzlichkeit ist etwas zutiefst Humanes. Liebe bedeutet, sich verletzlich zu machen, auch bis zum Leiden hin, sich um andere zu kümmern, Kommunikation einzugehen, Intimität von Leben zu erfahren, indem man sich auf andere einlässt. Und das schließt alle Risiken ein. Diese Verletzlichkeit der Liebe aber ist eine Schwäche, aus der eine Stärke wachsen kann. Es sagt sich so leicht, wenn man sich jetzt Paris anschaut, das Attentat vom 13. November. Es hat sicher eine ganz erhebliche Rolle gespielt, dass mit Paris die Stadt der Liebe angegriffen worden ist. Europa heißt Paris die Stadt der Liebe. Menschen bewegen sich frei in ihren Lebensräumen. Die machen Musik, die tanzen, sind am Wochenende fröhlich. Sie wollen genau an diesem Stadt der Liebe partizipieren. Sie wollen das auch selbst verkörpern. Wie reagiert eine Stadt, die ja auch verwundbar ist und verwundet worden ist, wie reagiert sie darauf, dass sie in dieser Verletzlichkeit angegriffen worden ist? Da sehen Sie, wie sehr Theologie und auch politische Fragen zusammenhängen. Wenn Paris allein auf Sicherheit setzt, wenn man jetzt nach der Frage nach der Waage geht, wenn allein auf Sicherheit setzt, Waffen potenziert, militärisch aktiv wird, ab wann ist sie dann nicht mehr die Stadt der Liebe? Liebe ohne Verletzlichkeit gibt es nicht. Deswegen mein dritter Punkt: Human leben, der anders macht, aus Verletzlichkeit trauen. Eine der großen Fragen christlicher Theologiegeschichte lautet: Warum ist Gott Mensch geworden? Meine Antwort lautet: Weil Gott eine Schwäche für die Menschen hat. Besonders für die Armen und Bedrängten aller Art. Für die Menschen mit ihren Freuden und Hoffnungen, Sorgen und Ängsten. Gott hat eine Schwäche für die Menschen, so heterogen sie sind. Diese Schwäche Gottes ist die größte Stärke der Menschheit, denn sie führt zur Inkarnation. Gott wird Mensch. Gott schafft nicht nur eine äußerst heterogene, verwundbare Welt und überlässt sie dann sich selbst und ihrem Elend, sondern Jesus Christus geht freiwillig an diesen Ort voll Unsicherheit und Gefahr. Gott macht sich verwundbar in Jesus Christus, bis in den Tod am Kreuz. Dieses Wagnis Gottes eröffnet der Menschheit ihr Heil, weil es ein Akt der Humanität, ein Akt der Liebe ist. Dieser Spur folgend ist die Kirche heute herausgefordert, also inkarnatorisch herausgefordert, in den Umbrüchen der Gegenwart, die ja heftig sind, human zu leben und für Humanität einzustehen. Dabei kann sie der Gesellschaft einen anderen Umgang mit Heterogenität eröffnen, indem sie selbst einen anderen Umgang mit Verletzlichkeit praktiziert. Denn Verwundbarkeit ist ja der heikle Punkt in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Vielfalt. Wegen der eigenen Verwundbarkeit wird der Ruf nach Sicherheit in den derzeitigen Migrationsdebatten immer lauter. Selbstverständlich müssen Menschen sich selbst und ihre Gemeinschaften, ihre Kinder, ihre Söhne, ihre Töchter, ihre Religion, ihre Kultur vor Verwundungen schützen. Niemand will verletzt werden und Schaden erleiden. Aber die Inkarnation zeigt, dass Selbstschutz allein nicht genügt, um ein humanes Leben zu führen. Vielmehr steht man immer vor einer Doppelfrage, sobald man in der Heterogenität unserer Gegenwart mit Verwundbarkeit konfrontiert wird. Wo ist es notwendig, sich selbst, das eigene, vor Verwundungen zu schützen? Die Frage ist sehr wichtig. Die wird aber gesellschaftlich sehr stark sowieso schon gestellt. In Deutschland hat die Provinzialversicherung eine neue Werbung, ganz groß. Die arbeitet ja immer mit dem Schutzengel. Ja? Und da ist die Frage ganz groß: Schütze das, was dir wichtig ist. Die Versicherungen erinnern uns alltäglich daran, Sicherheit ist wichtig, schütze dich vor Verwundungen. Das Christentum steht für die zweite Frage ein: Wo ist es notwendig, im Sinne der Inkarnation die eigene Verletzlichkeit zu wagen? Zum einen richtet die Inkarnation die Aufmerksamkeit auf die Opfer der anderen. Das haben wir eben im Referat von Professorin Bechmann gehört. Sie rückt deren Ängste und Trauerfälle, aber auch deren Freuden und Hoffnungen, ihre Ressourcen und Charismen in den Blick. Wo dies nicht geschieht, wo wir nicht uns die Opfer der anderen anschauen, sie wahrnehmen, entsteht eine gnadenlose Gesellschaft. Die Verwundbarkeit des Lebens erfordert Menschen, die sich in der Liebe verletzlich machen. Zum anderen ist es für eine Gesellschaft, die in so tiefgreifenden Herausforderungen steht wie wir heute, ganz entscheidend, also ich meine jetzt auch wirklich die Gesellschaft, ganz entscheidend, ob sie daran glaubt und ob sie darauf setzt, dass aus dem Wagnis der Verwundbarkeit eine eigene, überraschende Stärke wachsen kann. Ich glaube, hier kann Europa die Unterstützung durch das Christentum, das an diese andere Macht, die Andersmacht aus Verletzlichkeit glaubt, die nicht auf Waffen und Grenzen setzt, sondern sich der Geistkraft Gottes anvertraut. Wie viel Heterogenität verträgt, braucht, liebt die Kirche? Nun, man kann der Vielfalt nicht quantitativ Ober- oder Untergrenzen setzen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Vielmehr muss man sich damit auseinandersetzen, welche Vielfalt der Humanität dient und welche nicht. Ich habe ebenso über Ausschließungen gesprochen. Alles einschließen geht gar nicht und alles einschließen wäre auch nicht im Sinne der Humanität, sondern man muss immer fragen, welche Heterogenität entspricht unserer Kultur? Was wollen wir in unserer Kultur lebendig halten und wo sagen wir auch, das wollen wir nicht? Zum Beispiel in Bezug auf Gewalt. Vielfalt ist nicht einfach gut, nur weil sie Vielfalt ist. Wir brauchen eine ernsthafte Auseinandersetzung zu der Frage, welcher Umgang mit Flüchtlingen wirklich christlich zu nennen ist. Die rechtspopulären Pegida-Demonstrationen in Dresden halten das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern für ein probates Kampfmittel gegen den Islam. Die haben tatsächlich vor Weihnachten wieder miteinander Weihnachtslieder gesungen. Das ist höchst bedenklich und das fordert mich als Theologin doch sehr heraus. Und ich will da klar sagen, christlich ist das nicht. Man muss sich die Weihnachtsgeschichten angucken, wenn man deren Lieder singen will. Weihnachten steht nicht für den Diktator Herodes, der seine Strategie anwendet und andere Menschen verwundet, um selber unverwundbar zu sein oder nicht verletzt zu werden. Menschen, die an die Krippe kommen, Maria, Josef, die Sterndeuter, die Hirtinnen und Hirten, das sind alles Menschen, die sich trauen, sich verletzlich zu machen. Auch der heilige Josef, der tritt ja ganz oft so zurück in den Hintergrund, weil er nicht redet in der Bibel. Aber wenn man sich anschaut, was der tut, am Anfang hat er so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, klar. Es ist auch ganz schwierig, wenn man da jetzt so ein Kind auf einmal hat und man ist nicht der Vater und die Verlobte, was hat die gemacht? Das ist ja eine schwierige Situation, da kann man die Anlaufschwierigkeiten auch verstehen. Aber als er dann mal auf dem Weg ist, dann macht er das ja sehr konsequent. Der steht für diese Frau mit ihrem Kind ein. Und zwar selbst noch in dem Moment, wo die Diktatur auf ihn zugreift, wo König Herodes dieses Kind unbedingt in seine Fänge kriegen will. Da hätte Josef ja schön sagen können, Leute, ich mache mich hier vom Acker, das ist gar nicht mein Kind. Macht er nicht, sondern er, die Bibel beschreibt das so schön, er springt quasi auf, er greift nach dem Kind, er weckt die Mutter und aufmachen sie sich nach Ägypten. Damit wagt er sehr viel, denn wenn die Häscher des Herodes ihn erwischen würden, dann ist das ganz klar Widerstand gegen den Diktator und wird sehr wahrscheinlich mit dem Tod bestraft. Das muss man sehen, wenn man sich die Figuren um die Weihnachtsgrippe anschaut. Es geht da wirklich darum, sind Menschen bereit, Verletzlichkeit zu wagen, um bedrohtes Leben zu schützen. Und dann ist Pegida und Weihnachtslieder singen völlig unvereinbar. Und über solche Fragen brauchen wir eine Auseinandersetzung. Die Inkarnation macht deutlich, dass Gott eine Schwäche für die Menschen hat. Dasselbe kann man heute von der Kirche erwarten. Sie hat eine Schwäche für das eigene, für ihre Dogmen, ihre Traditionen, ihre Rituale. Ja, nicht? Doch. Soll ich sagen, ich als Theologin habe die? Ja, habe ich auch. Habe ich wirklich, weil ich finde, kann man ungeheuer viel mitmachen. Also da steckt ein Potenzial drin, das ist alles noch gar nicht entdeckt. Aber genauso notwendig braucht die Kirche eine Leidenschaft für die Menschen anderer Religionen oder anderer Kulturen. So wie diese Menschen sind. Mit ihren Stärken, Behinderungen, Schwächen, Charismen, auch mit ihren verschiedenen Kulturen und Religionen. Um den Schatz der eigenen Tradition als Schatz der Gegenwart fruchtbar zu machen, braucht es die Öffnung für das Heterogene. Nur wenn die Kirche selbst den Weg der Verletzlichkeit geht und Heterogenität wagt, kann der Glaube in der Gegenwart eine neue Stärke entwickeln. Und dann besteht die Hoffnung, glaube ich, dass auch die heutige Gesellschaft den christlichen Glauben neu für sich entdeckt. Ich halte den Dialog zwischen Christentum und Islam aufgrund der Situation, in der wir schlichtweg leben, für ganz entscheidend. Und der Dialog ist nicht leicht. Aber welche Art von Dialog kann das sein? Ich glaube, lange ist der Dialog auch so betrieben worden, dass man quasi immer, soll ich sagen, innertheologisch geguckt hat, wo sind die Differenzen, wo sind Gemeinsamkeiten. Dass man eigentlich über weite Strecken in diesem innertheologischen drin geblieben ist. Hoffentlich, vielleicht stehen wir an einem Neubeginn auch des Dialogs zwischen Christentum und Islam. Wenn wir nämlich von den Fragen ausgehen, zu denen die Gesellschaft uns herausfordert, und dann fragen, was hat das Christentum hier einzubringen, was hat der Islam einzubringen? Ich habe eben ganz kurz beschrieben, wofür ich denke, dass das Christentum einsteht. Welche Hingabe, welche Verletzlichkeit es wagt. Und die Frage wäre genauso an andere Religionen, auch an den Islam. Hingabe ist nicht nur im Christentum ein ganz zentrales Wort. Im Islam ist es das zentrale Wort, Hingabe an Gott. Was haben die verschiedenen Religionen in den Fragen der Gegenwart beizutragen? Und wenn wir dieser Frage folgen, dann glaube ich, wird sich der Dialog zwischen Christentum und Islam nochmal ganz neu gestalten. Dann sind wir nicht immer darauf auszugucken, wo sind, ich sage es jetzt mal so, theologische Spitzfindigkeiten, wo wir uns unterscheiden, sondern wir können gucken, welche Ressourcen bringen wir als Religionen in eine säkulare Kultur ein, in eine säkulare Gesellschaft. Und das wird das Christentum wahrlich nicht schwächen, sondern ganz neu stärken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.